Ihr sitzt am Baggersee und einer eurer Freunde macht sich auf den Weg zur Kühlbox, um Getränke zu holen. Wir haben nur noch Cola, ertönt es aus der Richtung der Kühlbox. Und nun die Frage an dich als Hörer. Welche Cola soll es sein? Zuckerfrei oder normal? Aus der Dose oder der Flasche? Aber vor allem von welcher Marke? Coca-Cola, Pepsi-Cola oder doch lieber Fritz-Cola? Anfang der 2000er hätten die meisten Menschen wohl nur die ersten beiden Marken gekannt. 2023 ist das anders. Denn Fritz-Cola ist mit seinem Sortiment an Erfrischungsgetränken nicht mehr aus dem Handel wegzudenken. Aber wie ist es den beiden Gründern Mirko Wiegert und Lorenz Hampel gelungen, ein Kultgetränk zu schaffen, mit dem man auch vor Milliardenkonzernen nicht zurückschreckt? Ist es der Geschmack von Fritz-Cola, die Werbestrategie, die gerne mal von üblichen Konventionen abweicht, oder womöglich doch der Gründergeist? Vermutlich ist es das Gesamtpaket. Aber am besten, wir schauen uns die ganze Geschichte einmal an. Und damit viel Spaß bei Folge 22 von Unternehmen dieser Welt. Fritz-Cola, die Geschichte vom Kultgetränk aus der Hansestadt. Die Hamburger Mirko Wiegert und Lorenz Hampel lernen sich bereits im Kindesalter bei den Pfadfindern kennen. Und aus der Bekanntschaft wird bald Freundschaft. Aber nicht nur Freundschaft. Die beiden wollen auch beruflich einen gemeinsamen Weg einschlagen. Denn während viele ihrer Kollegen Anfang der 2000er eine Karriere in einem Konzern anstreben, beschließen Mirko und Lorenz auf einer Interrail-Tour 1999, sich gemeinsam selbstständig machen zu wollen. Für Mirko Wiegert, dessen Vater bereits Unternehmer ist und unter anderem Damenoberbekleidung verkauft hat, steht diese Entscheidung schon früh fest. So hat er schon mit 16 Jahren zeitweise seinen eigenen Stand für Damenmode an der Ostsee und weiß, dass er langfristig sein eigener Chef sein möchte. Sein Freund Lorenz Hampel geht es ähnlich. Er sagt später einmal, dass man sich im eigenen Unternehmen besser verwirklichen könne, Ideen schneller umsetzt und allgemein größere Freiheiten habe. Doch bevor die Hamburger ihre beschlossene Selbstständigkeit in die Tat umsetzen, vergeht einige Zeit. So beginnt Wiegert nach der Ausbildung zum Speditionskaufmann 1997 internationales Management in Hamburg zu studieren. Hampel startet im selben Jahr ein Studium im Bereich Medientechnik, nachdem er zuvor eine Ausbildung zum Elektroniker abgeschlossen hat. Doch damit die beiden ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren, führen sie ein Ideenheft, in dem sie potenzielle Geschäftsideen festhalten. Und hier ist wirklich alles dabei. Ein Café, eine Bar, ein Hostel, ein Schuhgeschäft, sogar eine Putzkolonne und ein Hausmeisterservice haben die beiden im Sinn. Eines haben aber all diese Ideen gemeinsam. So soll es auf jeden Fall etwas Konkretes und nichts rein Virtuelles sein. In der Küche bei Tiefkühlpizza und Cola kommt dann 2002 die Idee, eine Cola selbst zu entwickeln. Eine, die besser als der Marktführer ist. Eine Cola für Erwachsene. Weniger süß, dafür mit ordentlich viel Koffein. Was nun für viele schwiegiger klingen mag als beispielsweise das Eröffnen einer Bar, ist für die beiden Gründer die passende Idee. Denn in ihren Augen muss es möglich sein, sich in einem Markt, in dem es mehr oder weniger einen alles beherrschenden Anbieter gibt, als kleiner Konkurrent eine Nische aufzubauen. Zudem haben die beiden kaum Kapital, denn mit dem Auflösen ihrer Bausparverträge stehen ihnen nur 7.000 Euro zur Verfügung, um den ersten Kapitalbedarf zu decken. Und ich sage ihr bewusst nur, denn wenn man heute einmal bei der Höhle der Löwen reinschaut, gibt es kaum Deals, die nicht mindestens eine sechsstellige Summe zutage fördern. Mirko Wiegert und Lorenz Hampel reichen aber zunächst 7.000 Euro, um sich nach ausgiebiger Recherche an die Produktentwicklung heranzutasten. Doch ein Erfolg ist das zunächst nicht. Die beiden stellen schnell fest, dass ein solches Getränk zu kompliziert für die WG-Küche ist. Also wenden sie sich an einen Lebensmittelfachmann, mit dem sie gemeinsam ihre Cola entwickeln. Was jetzt noch fehlt, sind Name und Logo, bevor die ersten Produktionsmengen bei einer Brauerei in den Auftrag gegeben werden. Und um Geld zu sparen, geht man diese Thematik sehr pragmatisch an. So stellen sich Wiegert und Hampel 2002 mit einer Liste aus 40 norddeutschen Namen vor ein Einkaufszentrum und befragen Passanten, welcher Name in ihren Augen zu einer Hamburger Cola passen würde. Am Ende des Tages geht Fritz als Gewinner hervor. Der Name Fritz Cola ist geboren. Nun fehlt also nur noch das Logo, doch eine professionelle Entwicklung und rechtliche Prüfung sprengt den Kapitalrahmen. Wie gut, dass die beiden Studenten auch hier eine Idee haben. Die eigenen Gesichter. Daran hat man auf jeden Fall die Gächte. Und so fotografieren sie sich gegenseitig mit einer analogen Kamera, lassen die Fotos in einer Drogerie digitalisieren und legen die Köpfe nebeneinander. Farblich halten sie sich hierbei bedeckt, denn Druckfarben verursachen Kosten. Also bleibt es bis heute das ikonische schwarz-weiße Logo, das gepaart mit dem Schriftzug Fritz Cola im November 2002 als Wortbildmarke beim Patentamt von den Gründern angemeldet wird. Der nächste Schritt ist die Abfüllung der ersten Fritz Cola. Für die Abfüllung wenden sich Wiegert und Hampel an eine kleine Brauerei, die bereit ist, die ersten 170 Kisten nach 24 Flaschen gegen Barzahlung abzufüllen. Als Lagerraum dient der Keller von Mirko Wiegerts Großeltern. Am 28. Februar wird dann die Firma Hampel und Wiegert GbR geboren. Ihr Firmensitz? Die gemeinsame WG. Nachdem damit alles Rechtliche geklärt ist, beginnt man mit der Kundenakquise. Dafür klappern sie Hamburger Bars, Cafés, Restaurants, Kneipen und Clubs ab. Einer der ersten, der einen Kasten abkauft, ist ein Kaffeebetreiber im Schanzenviertel. Doch nicht, weil er so überzeugt ist, sondern laut eigener Aussage aus Mitleid. Wenige Tage später meldet er sich dann bei den jungen Unternehmern und möchte nachbestellen. Die Fritz Cola hat er nämlich in kürzester Zeit verkauft. Und so wie dem Kaffeebetreiber geht es vielen Erstkäufern. Das Getränk kommt gut an, sodass es im April eine zweite Produktionsrunde gibt. Auch die neue Produktionsmenge verkauft sich sehr gut im Direktverkauf und die Gründer tüfteln bereits an ihrer nächsten Produktidee. Limonaden. Infolgedessen wird Fritz 2004 fruchtig. Zwei Schorlen auf Apfelbasis, eine Zitronenlimonade und eine einzigartige Honig-Melonen-Limo kommen auf den Markt. Und immer mehr Menschen werden aufmerksam auf Fritz Cola. Das liegt aber nicht nur am Geschmack, sondern auch an den farbigen Kronkorken und Labels, die auf den Flaschen der neuen Sorten angebracht sind. Und nach 3 Jahren ist es soweit. 2006 kommt mit der zuckerfreien Fritz Cola ein weiteres Getränk auf den Markt. Aber viel wichtiger ist, dass die Fritz Cola gemeinsam mit den Limonaden den Einzug in den Getränkefachgroßhandel schafft. In der Folge erreichen die Flaschen mit dem charakteristischen Etikett Gastronomie und Einzelhandel. Wie schwierig es war, diese Hürde zu nehmen, zeigt ein gerahmtes Schreiben im Büro der Gründer. Das Schreiben listet auf 2 Seiten und in zahlreichen Unterpunkten die Vertragsbedingungen des Großhändlers auf. Die Bedeutung dieses Schreibens zeigt sich auch darin, dass sich Wiegert und Hampel kurz darauf erstmals selbst ein Gehalt auszahlen. Ihre ersten beiden Angestellten, ein Lagerist und eine Bürokraft, stehen zu diesem Zeitpunkt schon länger auf der Gehaltsliste. 2008 bezieht die Firma dann ein eigenes Büro in Hamburg. Und nicht nur das, auf dem Klingelschild des Unternehmens steht nun nicht mehr Hampel und Wiegert GbR, sondern Fritz Cola GmbH. Wiegert und Hampel sind mit je 50% die einzigen Gesellschafter. Die GmbH koordiniert die Produktion, die weiterhin in Lohnbrauereien stattfindet, das Marketing und den Vertrieb, der mittlerweile auch aus externen Vertriebspartnern besteht und dafür sorgt, dass Fritz Cola 2008 bereits in weiten Teilen Deutschlands gekauft werden kann. Und das Erfrischungsgetränk sogar in Ländern wie Österreich, der Schweiz und in Spanien angekommen ist. Die Expansion von Fritz Cola hängt aber auch damit zusammen, dass die Firma ein einzigartiges Branding hat. Das liegt natürlich am Produkt selbst, aber auch an der Art und Weise, wie man die Cola-Alternative, die es ausschließlich in Glasflaschen zu kaufen gibt, bewirbt. Ein Beispiel ist eine Plakatwerbung der Hamburger Firma. Das Plakat selbst ist schwarz. Oben auf dem Plakat prangert ein Schriftzug. Koksen ist 80er. Mittig befinden sich eine Abbildung der normalen Fritz Cola und eine der zuckerfreien Fritz Cola und unten drunter steht es für Fritz Cola typische viel, viel Koffein. Eine Anspielung auf den Kokainkonsum in der Großstadtszene und damit Fritz Cola als Alternative für den nötigen Kick im Großstadtleben. Sowas polarisiert. Und Werbekampagnen wie diese lassen Fritz Cola ins Rampenlicht rücken. Denn Fritz Cola ist anders. Urban, trendbewusst, kreativ, Social Media affin und weniger auf Mainstream, dafür mehr auf Individualität und Nachhaltigkeit bedacht. Fritz Cola passt damit sehr gut in die heutige Zeit und erreicht dank dieser Strategie bereits Anfang der 2010er eine Vielzahl von Kunden und etabliert sich neben den globalen Playern Coca-Cola und Pepsi im Sortiment des Einzelhandels. Doch so laut wie das Marketing ist, so leise sind die Gründer Mirko Wiegert und Lorenz Hampel bei anderen Themen. Wer ihre Abfüller sind, wie viele Flaschen sie jährlich abfüllen und wie hoch der Umsatz ist, all das ist auch 7 Jahre nach der Gründung eher weniger bekannt. In einem Interview lassen sich die beiden einzig die Information entlocken, dass man bereits vor 2009 die Millionengrenze bei den jährlich abgefüllten Flaschen überschritten hat und sich Umsatz und Absatz jedes Jahr verdoppeln. Hierzu passt die Aussage, ein Gentleman schweigt und genießt. Denn während unzählige Gründer heutzutage mit ihren Umsatzzahlen rumposaunen, halten die Hamburger sich strategisch nach außen bedeckt obwohl man alle Möglichkeiten hätte, bei den Erfolgen die Korken knallen zu lassen. Aber auch wenn man Zahlen weniger öffentlichkeitswirksam feiert, so gibt es mit dem Gewinn des Hamburger Gründerpreises in der Kategorie Aufstrebendes Unternehmen des Jahres 2010 doch einen Preis, für den Fritz Kohler ins Rampenlicht gerät. Auch in den nächsten Jahren gelingt es Fritz Kohler, sich immer stärker am Markt zu etablieren und den großen Konkurrenten aus den USA Marktanteile abzunehmen. Bemerkbar macht sich das auch auf überregionalen Fachmessen der Gastronomie und Hotellerie, wie zum Beispiel auf der Internorga in Hamburg oder der Intergastra in Stuttgart. Besucher trinken Fritz Cola und keine normale Cola. Das liegt auch daran, dass das Hamburger Getränkeunternehmen bereits ab 2011 auf alle künstlichen Aromen und Farbstoffe in den eigenen Produkten verzichtet, um die Qualität weiter zu steigern. Fritz Cola ist damit ein Pionier auf diesem Feld, denn unzählige Getränkehersteller verwenden bis heute diverse Zusatzstoffe, insbesondere weil diese oft günstiger sind. Aber für Mirko Wiegert und Lorenz Hampel ist nicht das Geld der Hauptmotivator, sondern der Spaß daran, die eigene Idee nach vorne zu bringen. Unabhängig von Investoren und Interessenvertretern agieren zu können und damit authentisch zu sein. Denn das ist für die beiden die perfekte Mischung, um mit Fritz Cola Erfolge zu erzielen. Und apropos Mischung, 2012 gesellt sich ein neues Getränk in das Produktportfolio der Firma. So bringt man mit Mischmasch 2012 eine Mischung aus Fritz Cola und Orangenlimonade auf den Markt. Damit sind bereits 9 verschiedene Variationen des Erfrischungsgetränks als Cola oder Limonade verfügbar. Doch 2014 kommt es zu einem Seitenwechsel und damit dem Aus der Apfellimonade. Denn diese wird fortan zur Apfelschorle. Was für den einen oder anderen nur noch eine Anpassung im Namen klingen mag, entspringt ganz anderer Natur. Denn eine Schorle unterliegt deutlich strengeren Kriterien als eine Limonade. Mitgründer Mirko Wiegert sagt hierzu, in Brausen darf der Hersteller alles reinmixen, was geht. Künstliche Farbstoffe, künstliche Aromen, da braucht man nicht mal einen Saftgehalt. Doch das passt nur in Teilen zu Fritz Cola, sodass man sich 2014 dafür entscheidet, eine Rhabarberschorle, eine Traubenschorle und eine Apfelschorle auf den Markt zu bringen. Alle Schorlen sind in Bio-Qualität und erweitern fortan das Sortiment des Unternehmens. Passenderweise wird im gleichen Jahr aus der Fritz Cola GmbH die Fritz Kulturgüter GmbH. Damit präsentieren sich die Hamburger laut eigener Aussage als ein Lieferant des guten Geschmacks in allen Bereichen, der stets bemüht ist, seinen Horizont zu erweitern. Aber auch wenn es bei Fritz Cola gut läuft, bahnt sich 2016 das Ende einer sehr erfolgreichen Gründergeschichte an. Denn um den 40. Geburtstag herum kommt bei Mirko Wiegert und Lorenz Hampel die Frage auf, wie es weitergeht und was man in den nächsten Jahren tut. Schließlich ist das Führen eines Unternehmens nichts, was spurlos an einem vorbeigeht. Wiegert sagt dazu ganz passend, es ist eine schöne, aber auch sehr intensive Zeit. Und für Lorenz Hampel ist damit Ende 2016 Schluss. Er verkauft seine Anteile an seinen Freund, Geschäftspartner und Mitgründer Mirko Wiegert und nimmt sich erstmal eine Auszeit. Es folgt ein Übergang ohne Brüche und ohne, dass ein Konzern dazwischen kommt. Für die Mitarbeiter ist dieser Schritt eine Überraschung, aber das Geschäft des Unternehmens wird nicht negativ beeinflusst. Ganz im Gegenteil, es floriert, sodass 2017 ein vierter Apfelpartner hinzukommt und das Team, wie auch schon in den Jahren zuvor, weiter wächst. Zusätzlich steigen 2 Anteilseigner bei der GmbH ein und unterstützen Wiegert bei der Unternehmensführung. In dieser Konstellation gelingt es der Firma 2017, einen Umsatzrekord von knapp 35 Millionen Euro zu erwirtschaften. Auch der Gewinn fällt mit 4,8 Millionen Euro so hoch wie nie aus. Dem Unternehmen gelingt es, das Wachstum auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Hierbei verhilft auch das kantige Marketing, was sich zum Teil auch politisch positioniert, wie beispielsweise beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg und damit für Aufsehen sorgt. Doch mit dem Ausbruch der globalen Pandemie 2020 findet sich Fritz Cola selber in einer herausfordernden Rolle wieder. Nachdem es für die Hamburger jahrelang nur eine Richtung bei den Absatzzahlen gegeben hat, kommt es 2020 zu massiven Einbrüchen, die bei über 70% der Umsätze liegen. Grund hierfür? Die Gastronomie ist geschlossen. Ein Bereich, in dem Fritz Cola einen Großteil seiner Umsätze erzielt. Erschwerend kommt hinzu, dass sich viele Menschen während der Lockdowns und damit verbunden dem Homeoffice mehr mit ihrer Ernährung beschäftigen und sich gesünder ernähren. Cola und Limonaden passen hier nicht rein. Erst mit dem Öffnen der Restaurants und Cafés ab 2021 tritt bei der Fritz Kulturgüter GmbH langsam wieder Normalität ein. Und der Kampf von David gegen Goliath beginnt von vorne. Konkret kommt Fritz Cola 2021 nach Daten des Analysehauses Euromonitor auf einen Marktanteil von 2,9% an den verkauften Cola-Flaschen im Einzelhandel. Damit landet das Unternehmen auf Platz 8 hinter Coca-Cola, Pepsi, Mezzomix, Vita-Cola, Afri-Cola, Schwibschwab und Sinalco. Doch während man sich die Außenseiterrolle bewusst sucht, da diese zum Branding der Marke passt, gibt es ein grundlegendes Problem. Cola ist nicht mehr so angesagt wie früher. Die Konsumenten trinken immer weniger und der Markt schrumpft. Generell ist der Pro-Kopf-Konsum von Cola-Getränken und Limonaden in Deutschland seit 2018 allein bis 2021 um 9% auf 75,7 Liter gesunken. Nur die zuckerreduzierten Varianten können noch ein leichtes Wachstum verzeichnen. Hinzu kommt das Problem, dass der Markt für alkoholfreie Getränke in Europa immer bunter, fragmentierter und reichhaltiger wird. Grund dafür ist auch, dass unzählige Influencer und Rapper heute ihre eigenen Getränke auf den Markt bringen. Auch Fritz Cola-Chef Wiegert äußert sich Anfang 2022 zu dieser Thematik und sagt, dass der Wettbewerb immer stärker wird. Die Strategie liegt daher auf der Expansion. Denn im Gegensatz zu den vielen neuen Getränkemarken, die zurzeit den Markt betreten, hat die Fritz Kulturgüter GmbH mit mittlerweile über 300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 50 Millionen Euro bereits Strukturen geschaffen, die es ermöglichen, auch außerhalb von Deutschland nachhaltig neue Märkte zu erschließen und auch dort Coca-Cola herauszufordern. Einige Mitarbeiter sehen das aber auch kritisch. Sie befürchten, Fritz Cola könne durch die zunehmende Größe seine Seele verlieren. Mirko Wiegert ist das bewusst. Er versucht aber alles daran zu setzen, dass der Spirit und das Branding, was Fritz Cola in den letzten Jahren aufgebaut hat, beizubehalten. Die Chancen, dass ihm das gelingt, stehen gut. So hat er in einem Interview mit der Wirtschaftswoche gesagt, dass er bis zu seinem Ruhestand in der Firma bleiben möchte. Damit sollte auch ein möglicher Verkauf an einen der unzähligen Interessenten vom Tisch sein. Denn für Gründer und Geschäftsführer Mirko Wiegert ist es wichtig, unabhängig zu sein, mit dem eigenen Geld zu arbeiten und eine langlebige Marke aufzubauen. Eine Marke, die ihr eigenes Leben hat und nicht von Investoren getrieben wird. Eine Marke, die sich mit frechem Marketing positioniert. Eine Marke, die abseits vom Mainstream in den Mainstream gerückt ist. Fritz Cola, die Geschichte vom Kultgetränk aus der Hansestadt, war Folge 22 von Unternehmen dieser Welt. Die Recherche dieser Folge erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die Podcast-Serie Unternehmen dieser Welt erscheint alle zwei Wochen mittwochs auf Spotify, Apple Podcast, Podimo und weiteren gängigen Podcast-Kanälen. Euch hat der Podcast gefallen? Dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt den Podcast weiter. Für Anregungen, Feedback oder Ideen nutzt die E-Mail-Adresse in den Shownotes oder kontaktiert mich auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.